im Fachjargon monolithische Serverstruktur.
Wir bauen uns eine komplett eigene Struktur auf, ne? Also wir sind überhaupt nicht mehr abhängig von einem externen System oder auch Anbieter. Ja, also das ist dann die erste Rückmeldung, von wegen, als würden wir wollen, dass sie ihr System eintauschen wegen unseres.
Hey Leute, herzlich willkommen zu Chianti und Riesling, dem Podcast über Unternehmertum, Politik, Kultur und alles andere.
Herzlich willkommen zurück zu Chianti und Riesling zur 34. Folge. Jetzt endlich mal wieder ein Samstagmorgen. Mir gegenüber sitzt meine kaffeeschlürfende, wunderbar schön aussehende beste Freundin, Co-Founderin, Co-Hostin natürlich auch, Paula Vorbeck. Ihr, meine lieben Leute, kennt mich schon. Ich bin der Mino. Und Paula, meine allererste Frage wäre natürlich wie immer, Gentleman-like, wie geht's dir denn heute?
Gut, heute geht's mir wieder richtig gut.
Schön.
Ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir es heute mal wieder Samstagmorgens schaffen. Ich finde die Zeit einfach immer toll. Da ist Ruhe, da kommt nichts rein,
ja.
Man ist noch fit im Kopf. Deswegen glaube ich, dass es heute eine tolle Folge wird mit dir. Wie geht's dir denn?
Ja, mir geht's auch gut. Das mit dem Fit im Kopf, ne? Ab 30 muss man sich das vielleicht ein bisschen abschirmen. Spaß beiseite.
Ich merke das in letzter Zeit bei dir. Du bist immer so ein bisschen abwesend.
Das stimmt. Ich reminisziere über all die Lebensentscheidungen, die ich bis jetzt getroffen habe und freue mich auf meinen Lebensabend sozusagen.
Oh mein Gott.
Nee, also. Spaß beiseite. Mir geht's gut.
Dann fangen wir direkt an.
Machen wir.
Let's go.
Was ist das heutige Thema?
Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind mal wieder 2 Wochen vergangen. Und in den 2 Wochen ist natürlich auch bei uns in der Firma mal wieder so ein bisschen was passiert. Und darüber möchten wir euch heute wieder aufklären. Ich fange diesmal mal an, weil Paula redet mir zu viel in den letzten ganzen Podcast-Folgen. Beim Schneiden merkt man das immer, weil da so lange gelbe Streifen sind. Paulas Spur ist immer gelb und meine ist lila. Deswegen habe ich mir gedacht, das müssen wir heute mal angreifen. Angreifen müssen wir das. Paula, was sagst du dazu?
Ich sag gar nichts mehr. Mach du mal.
Sehr gut, sehr gut. Deswegen habe ich gedacht, ich nerve euch heute mal so ein bisschen mit der Technologie. Denn wir haben es ja schon vor ein paar Folgen, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile 3 Folgen her, erzählt, dass wir ja mittlerweile in diesem Tech-Boost-Programm der Telekom sind, weshalb ich ja fleißig daran arbeite seitdem oder seit Beginn Juli im Prinzip, fleißig daran arbeite, bei uns so ein bisschen die Infrastruktur umzubauen. Das schreitet gerade langsam, aber stetig voran. Da bin ich eigentlich auch ganz happy drüber. Hab jetzt gerade gestern im Büro fast den ganzen Tag eigentlich damit verbracht, da massiv dran zu arbeiten, auch mit guten Fortschritten, wo ich mich so sehr drüber gefreut habe, dass ich, als ich den Laptop zugeklappt habe und dann nach Hause gefahren bin, zu Hause erstmal weitergemacht habe. Das ist dann immer
stark.
Ja, das ist dann immer ein Zeichen dafür.
Das will ich
dafür.
Hören als CEO.
Ja, ne? Das ist ein Zeichen dafür, dass das dann alles gerade sogar so viel Spaß macht, obwohl es recht kompliziert ist. Aber da bin ich eigentlich auch ganz happy drüber, da kommen wir ganz gut voran. Ist natürlich dann immer so eine Sache, wir hatten es ja drüber gehabt beim letzten Mal, Paula, dass man da immer so ein bisschen gucken muss, ne? wenn man sich auf eine Aufgabe fokussiert, was ist mit den anderen Aufgaben, die so parallel stattfinden. Deswegen versuche ich immer, das Ganze so ein bisschen tagesabhängig zu machen. Ne? Je nachdem, wenn wir morgens merken, okay, da stehen jetzt wieder 3 Termine an oder ich kriege von dir schon die Info, ne? Ich rede nachher mit Hochschule XYZ, dann wird höchstwahrscheinlich wieder irgendein Update kommen, dann müssen wir was machen, ne? dann fokussiere ich mich eher so auf das operative Tagesgeschäft in der IT, anstatt halt dann an so fundamentalen Sachen zu arbeiten. Ne? So macht das eigentlich am meisten Sinn, sodass wir immer mal dazwischen auch, ich sag mal, weiter an dem arbeiten können, was ja für uns auch im Tagesgeschäft wichtig ist. Ne?
Ja, das klingt ja schon so, als wärst du schon sehr gut ausgelastet. Ne? Deswegen hatte ich das ja auch, da hatten wir, glaube ich, letzte Woche auch schon drüber gesprochen, dass wir uns auch bald mal Verstärkung holen müssen.
Genau, ja.
Aber diese Projekte sind ja sowieso jetzt gerade so essentiell und richtungsweisend, dass das, glaube ich, sowieso kein, ich sag mal, Angestellter machen kann, ne? Sondern das musst du dann so ausrichten, dass andere daran weiterarbeiten können.
Genau.
Beziehungsweise das ist ja richtig richtungsweisend, was du gerade da machst. Genau, auch die Sache mit der KI, die ja kommen soll, hattest du ja auch Evelyn und mir erklärt, dass das gar nicht jetzt so einfach umsetzbar ist, sondern dass diese Umstellung auf die neue Infrastruktur da sein muss, ne,
genau,
und fertig sein muss, damit solche neuen Tools eingebaut werden können. Vielleicht kannst du noch mal kurz in einfachen Worten erklären, warum das so ist.
Genau, das wollte ich auch gerade vorschlagen, dass ich das mal kurz erklären kann. Im Prinzip, was wir jetzt gerade haben als Infrastruktur, nennt man im Fachjargon monolithische Serverstruktur. Ja? Monolithisch im
Gesundheit.
Sinne monolithisch im Sinne von ein Berg eben. Ne? Also, dass du eine zentrale Einheit hast. Also, wir haben aktuell einen Server, der quasi uns gehört. Wir teilen den noch mit ein paar anderen Leuten, aber halt so, dass wir entsprechend genügend Kapazitäten haben. Und das ist ganz toll und hat viele Vorteile, was die Einfachheit angeht zum Entwickeln, im Sinne von, man kann schnell halt was umsetzen und live packen, ist für die Skalierung aber nicht das Beste. Ja, und für Skalierung ist so eine Cloud-Infrastruktur am besten. Der Nachteil an so einem Monolithen ist eben auch meistens, vor allem wenn es halt eben kein sogenannter Dedicated Server ist, also Dedicated bedeutet wirklich nur deiner, von Grund auf nur für deine Firma, da kannst du dann, ich sag mal, in der grundsätzlichen Infrastruktur auch viel mehr noch selbst einstellen und auch selbst entscheiden, welche Software, welche Hilfsfunktionen und so weiter und so fort können auf dem Server dann installiert werden, die man gegebenenfalls braucht. Haben wir nicht, also wir haben keinen sogenannten Root-Zugriff, also ne, Hauptadministrator-Zugriff auf den Server und können damit halt eben auch keine grundständigen Änderungen in der Struktur und in der Software machen. Das sieht jetzt bei der neuen Infrastruktur anders aus, weil da leasen wir einfach nur die einzelnen Komponenten, bedeutet, wir leasen uns CPU, ne, Prozessorkraft, wir leasen uns Memory, also Arbeitsspeicher und auch Storage, ne, also Festplattenspeicher. Und dann müssen wir den ganzen Kram selbst darauf installieren, ne, welches Software, welches Betriebssystem, ne, in unserem Fall dann immer Linux, das ist so das Beste für eine Serverinfrastruktur. Und dann kann man aber alles von Grund auf aufbauen. Man hat selbst den Hauptadmin-Zugang dazu und kann halt alles von Grund auf bearbeiten. Und so kann ich uns dann zum Beispiel auch die sogenannten Libraries, also Bibliotheken installieren, die man benötigt, um verschiedene Software-Stacks wie eben solche KI-Projekte, die wir integrieren wollen, wo wir dann, wenn es soweit ist, auch bestimmt hier im Podcast was dazu erzählen, dass wir das dann entsprechend umsetzen können. Das können wir leider aktuell nicht.
Mhm. Also es klingt ja auf jeden Fall schon mal sehr spannend und ist auch schlüssig. Jetzt nur meine Frage, wenn man jetzt sich irgendwann dazu entscheidet, wenn du sagst, okay, wir werden jetzt noch größer, wir sind wirklich auch so weit, dass man sagen muss, mit vielleicht einem IT-Team im Hintergrund, wir bauen uns eine komplett eigene Struktur auf. Ne? Also wir sind überhaupt nicht mehr abhängig von einem externen System oder auch Anbieter.
Ja.
Hältst du das für sinnvoll? Ist das möglich?
Okay. Also möglich, möglich ist es immer natürlich, aber das ist kostentechnisch, lohnt sich das gar nicht, weil
nicht effizient, okay.
Genau, man muss sich das ja so ein bisschen so vorstellen, deswegen wechseln wir ja auch von so einer statischen Struktur zu einer Cloud-Infrastruktur. Du musst dir so vorstellen, dass du dir halt einen riesigen Computer kaufst und in dein Wohnzimmer stellst. Und dieser Computer ist viel stärker, hat viel mehr Power, als du eigentlich brauchst, einfach nur zu sich. Sicherheit, um zu sagen, naja, wenn wir dann mal größer sind, dann können wir den Computer noch benutzen. Wenn man aber dann halt noch größer wird, muss man sich einen zweiten nebendran stellen und die Wartung bezahlen, den Strom bezahlen und so weiter und so fort. Während man natürlich in so einer Cloud-Infrastruktur einfach sagen kann, wir bezahlen einfach diesen einen kleinen Teil auf einem Server, der irgendwo steht, der nur uns gehört, den wir steuern können, und sobald es mehr wird, wird einfach quasi flexibel dazu gebucht. Ja. Wir können das dazu bauen, oder ich kann das quasi in unserem Administrationstool einstellen, dass, wenn die Auslastung unseres jetzigen, ne, eigenen sogenannten ECS, ne, Elastic Cloud Server nennt sich das, wenn der quasi mehr als 80% ist, dann schalte einen zweiten dazu zur Sicherheit. Mhm. Und dann geht das halt wieder runter. Ne? So, und so kann man das dynamisch steuern. Und das ist natürlich viel besser.
Ja, es ist auf jeden Fall zum Arbeiten viel besser, aber birgt das nicht auch eine Abhängigkeit?
Du hast halt, also klar, du bist immer abhängig vom Cloud-Service-Provider. Andererseits musst du aber halt einen eigenen Serverraum etc. pflegen. Das lohnt sich in the long run überhaupt gar nicht, was
überhaupt
die Kosten
nicht
angeht. Ne?
Gut,
deswegen ist das eigentlich so, oder hat sich das so eben etabliert, damit man eben diese Sachen nicht hat. Die können das natürlich viel besser skalieren, viel besser und kosteneffizienter anbieten, als wir das hier könnten, wenn wir das selbst steuern würden. Ne?
Ja, ja, und wir gehen jetzt auch nicht davon aus, dass die Telekom irgendwie in 3 Jahren nicht mehr existiert. Da ist ja schon ein Player dran, der sich ja auch zur Aufgabe gemacht hat, den Mittelstand zu digitalisieren, ohne jetzt groß Werbung machen zu wollen. Aber ich glaube, dass da ja, schon auch Zukunft dahinter steckt. Wir haben ja auch, wie gesagt, dieses ein Jahr kostenlos Paket jetzt bekommen und gucken uns das an. Und wenn du, das musst du natürlich entscheiden, da nicht zufrieden bist, dann kann man ja nochmal wechseln, weil wie du schon letztes Mal cool erklärt hast, kannst du einfach Copy-Paste
sozusagen
diese komplette Infrastruktur dann nochmal verlagern. Mhm. Schauen wir uns mal an, wie das jetzt läuft, vor allem auch mit denen zusammen, den Vertrieb wollen wir ja angehen. Mal sehen.
Genau. Vertrieb ist doch ein gutes Stichwort.
Apropos Vertrieb, genau, da könnte ich auch noch mal was zu sagen. Ich hatte ja letzte Woche noch mal kurz angeschnitten, dass wir jetzt so ein neues Marktsegment angehen, die staatlichen Hochschulen. Und das habe ich jetzt auch ziemlich intensiv gemacht. Also wenn man da sich mal unser CRM-System anguckt, da ging einiges ab die letzten Tage, weil ich natürlich die ganze Zeit gucken musste, wer arbeitet wo, wer macht was und wer ist meine Kontaktperson. Und ich habe überraschend viel Rückmeldung bekommen, egal erstmal, ob positiv oder negativ, aber ich habe sehr viel Rückmeldung bekommen, was ich erstmal so im Anfang eines neuen Marktsegments nicht kenne. Mhm. Ne? Also normalerweise, wenn du irgendwo neu anfängst, kriegst du erstmal gar keine Rückmeldung oder sehr kurz gehalten, einfach nur eine knappe Absage. Gab es auch, selbstverständlich. Bei so vielen Anfragen ist das auch normal. Also ich war sehr zufrieden, weil ich jetzt auch schon mittlerweile, ich glaube, 6 Gespräche führen konnte. Also wirklich auch nach Informationen verschicken, nach Vorstellungen wirklich auch mal ins persönliche Gespräch gekommen bin. Mhm. Und ich habe immer gemerkt, im persönlichen Gespräch kommst du einfach besser an die Leute ran, weil die ihre Fragen direkt rausfeuern können, wenn du da eine Präsentation hinschickst. Habe ich jetzt zum Beispiel auch gemerkt. Und so Präsentation ist, wenn du sie jetzt so an die Leute schickst, noch nicht so gut, dass die Leute direkt verstehen, was abgeht. Und das ist gutes Feedback, das kann man anpassen und kann es nochmal verschicken oder halt anders verschicken. Ja, zum Beispiel sagt dann so eine Hochschule, aber wir haben doch unser eigenes System. Ja, also das ist dann die erste Rückmeldung von wegen, als würden wir wollen, dass sie ihr System eintauschen gegen unseres und sehen uns gar nicht so als diese externe Plattform, die ja erstmal Marketingapparat sein kann. Ne? Mhm. Das ist immer so das Erste, was ich klären muss. Dann kommen Rückfragen wie, wieso kontaktieren Sie mich überhaupt, wenn noch gar keine Schnittstellen bestehen? Gute Frage, kann ich erstmal nicht beantworten. Klar. Ich will ja, dass Sie zusammen mit uns die Schnittstellen bauen. Ja, da gibt es natürlich solche und solche, andere sind da innovativer, die sind da ein bisschen auch kleiner aufgestellt. Mhm. Was ich jetzt auch gemerkt habe bei öffentlichen Institutionen ist, dass bei einigen, nicht bei allen, aber bei einigen, wissen die Leute gar nicht, wer in welchen Departments sitzt.
Klar.
Die können mich gar nicht richtig verweisen. Die schicken mir dann irgendwelche generellen E-Mail-Adressen und sagen dann, versuchen Sie es mal da. Ja. Das ist natürlich immer so ein bisschen mühsam. Aber es gibt ein paar Hochschulen, auch größere, also ne, so 13.000 bis 20.000 Studenten, so die Größe, die dann sagen, ja, finden wir gut, lassen Sie uns doch mal sprechen. Ne? Und das ist natürlich dann immer die Chance. Wie gesagt, es sind jetzt 6, die auf jeden Fall das intern besprechen. Jetzt ist das nicht wie bei einer privaten Firma, dass da dann sofort der Geschäftsführer alarmiert wird und gesagt wird, hier, guck dir das an, finde ich super, könnte uns weiterhelfen, ist effizient, auch kostengünstig, komm, machen wir.
Ja, klar.
Sondern da geht das jetzt ins Gremium, dann wird der Präsident eingeschalten, dann wird der Vizepräsident kommt dazu und dann wird quasi ein kleines Gremium gebildet, dass das dann abstimmt. Und derjenige, der das vorstellt, jetzt in unserem Fall meistens Marketing, Vertrieb oder Studiengangsmarketingleiter, sagt dann, okay, hier, tolle Sache, ist neu, ist innovativ. Habe ich übrigens bei fast allen Gesprächen jetzt rausgehört, sowas gibt es in Deutschland noch nicht. Ja. Das könnte wirklich was verändern. Ist natürlich aber dann auch schwieriger, das im Gremium zu repräsentieren, weil alles, was man kennt, ist natürlich einfacher abzulehnen oder zu akzeptieren.
Klar.
Was aber ein Argument für uns immer war, ist, ja, das kann ich gut vorstellen, weil das ist ja was Neues. Das ist nicht wieder das Alte, wo wir sowieso schon weg wollten, sondern es ist was Neues, was wirklich auch performancebasiert abrechnet und wir wirklich auch was bekommen. Ja?
Da sagst du gerade was Schönes. Du sagst, wo wir sowieso weg wollen. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir darüber schon im Podcast gesprochen haben. Ich glaube nicht. Was meinen die denn damit?
Ja, also ohne Namen jetzt nennen zu wollen, aber es gibt in Deutschland natürlich viele Anbieter für Studienorientierung, ja, wo die Plattformen oder die Hochschulen können sich einbuchen, Profilen mit Zusatzangeboten wie, wenn du eine Informationsbroschüre hinterlegst und die runtergeladen wird, dann zahlst du dafür. Oder du zahlst pro Profil für 6 Monate oder du zahlst für einen Website-Link, der dann zu dir verlinkt oder ein Kontaktformular, dass dir dann ein Lead zuspielt. Ja? Mhm. Und genau um diesen Lead geht es ja. Ja? Dieser Lead beinhaltet dann einen Namen und eine E-Mail-Adresse, die Hochschule dann selbst akquirieren muss, währenddessen wir hingehen und direkt akquiriert haben. Das heißt, wir sind sozusagen Recruiting-Partner der Hochschule, weil wir ja eine vollständige Bewerbung schicken, die auch schon geprüft wurde, sodass viel weniger Arbeit im Hintergrund anfällt.
Ja,
korrekt. Und das ist natürlich für die Hochschulen extrem attraktiv, ja, weil sie erstmal eine große Internet-, eine Online-Präsenz haben bei uns und gleichzeitig aber auch die Chance, tatsächlich neue Studenten zu gewinnen und nicht noch sehr viel Geld und sehr viel Zeit zu investieren, um überhaupt Interessierte zu Studenten zu konvertieren.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, unser großer USP.
Absolut, ja.
Die Prüfung kommt gut an, aber ist erstmal im ersten Schritt nicht so relevant für die Entscheidungsfindung, sondern die ist dann später für das operative Arbeiten mit den Hochschulen wichtig.
Mhm.
Ne, das habe ich jetzt gemerkt, dass quasi erstmal dieses, okay, wie kommt denn Studentin oder Student A zur Hochschule B und wie viel kostet das die Hochschule? Das ist erstmal das, was geklärt werden muss. Und dann im Hintergrund noch diese Prüfung und dass das Team entlastet wird und so weiter, ist alles cooles Add-on. Und das wird natürlich relevant, wenn dann hunderte von Bewerbungen an eine Hochschule gehen. Ne?
Klar.
Und genau so trete ich da auch auf.
Mega.
Ja. Jetzt habe ich beschlossen, nach diesen positiven Gesprächen, auch vielen Absagen, natürlich, wenn du dann hunderte von Anfragen rausschickst, sind natürlich auch viele Absagen dabei.
Klar.
Dass ich jetzt erstmal nicht mehr viel verbrennen will, sondern erstmal abwarten will, ob diese 6, 7 auch direkt auf die Plattform kommen.
Ja.
Ne? Dass wir das einstellen, dass wir die APIs, also die Schnittstellen einrichten, dass wir uns vernetzen mit den Systemen der Hochschulen und dass wir da mal einen smoothen Bewerbungseingang erstmal einstellen. Ja, vielleicht auch sogar optimieren müssen bestimmt an ein oder anderer Stelle. Und dann mit Referenzen auf neue Hochschulen zugehen. Ja,
genau.
Also aus dem eigenen, weil ich natürlich viel Rückmeldung bekomme, wieso sind bei euch nur private Hochschulen?
Mm, ja,
und
klar.
Das habe ich das sogar in die Ansprache reingepackt. Ich habe gesagt, Sie sehen auf unserer Plattform bisher nur private Hochschulen aus 2 Gründen. Erstens, zweitens.
Mm.
Ja, also ich mache das direkt, nehme ich das vorne weg.
Sehr gut, ja.
Weil das sofort einfach ein ausschlaggebendes Argument für die Hochschulen ist, dass wir sind eine öffentliche Hochschule, warum kontaktiert die uns? Ne?
Mm, klar.
Genau, aber das ist halt sowas, das lernst du erst nach 20, 30, 100, 120 Anfragen, Absagen, Zusagen, Nachfragen. Das ist einfach ein Riesenprozess. Und jeder, der Vertrieb macht da draußen, es gibt Tage, da verzweifelt man, weil man keinerlei Rückmeldung bekommt, weil man ins Leere arbeitet, weil man recherchiert und macht und tut und kriegt keine Antwort oder alle im Urlaub oder krank oder kein Interesse. Das passiert, aber dann ist so ein Tag vorbei und es ist 18 Uhr und plötzlich kommen die Anfragen.
Mhm.
Plötzlich kommen die Rückmeldungen. 18 Uhr von der öffentlichen Hochschule abends. Wie kann das sein? Denkt man ja erstmal gar nicht.
Ja, klar.
Kommt aber dann, ja. Und deswegen muss man da halt Geduld haben. Man muss dranbleiben. Man sollte auch nicht direkt ein Nein akzeptieren, habe ich auch gelernt. Also so ein Nein, kein Interesse, frage ich dann auch nochmal nach, warum denn nicht?
Mhm.
Ja, was ist denn der Grund? Und einige antworten mir dann auch.
Mhm.
Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das wird. Also wir haben noch keine Zusage, das kann ich auch sagen. Das gebe ich auch ganz oft zu. Wir haben ja auch gerade erst angefangen.
Klar.
Wir wollen diese unterschriebenen Verträge, wir wollen Umsatz, ja, dass wir auch, den wir jetzt auch direkt generieren können mit öffentlichen Hochschulen und nicht wieder zeitversetzt. Und wir wollen Studienangebot in Deutschland. Wir wollen diesen effizienten Bewerbungsprozess direkt ins eigene Hochschulsystem. Das gibt es so noch nicht. Das wäre revolutionär. Das sagen Hochschulen selbst. Das ist ein Projekt für mehrere Jahre, ganz sicher. Aber das kann klappen, weil das Interesse da ist.
Absolut.
Und das wird auch klappen, 100%. Wir brauchen halt einfach nur Geduld, wir brauchen Zeit, wir brauchen Referenzkunden jetzt direkt. Und daran arbeite ich schwer auf jeden Fall. Und das ist natürlich dann auch ein großer Grund zu sagen, okay, die Ansprache funktioniert, das und das funktioniert nicht. Wir wissen es jetzt. Wir können Vertriebler einstellen beispielsweise, der mich dann unterstützt. Oder die mich unterstützt und dann quasi nicht 40 Hochschulen am Tag kontaktieren, sondern 80. Ja?
Ja.
Dann geht das Ganze natürlich viel, viel schneller.
Klar.
Und das ist gerade so mein Hauptaufgabenfeld, das herauszufinden, was funktioniert nicht. Skripte erstellen, Aussagen erstellen, Antworten auf Fragen sammeln etc. Und wenn das fertig ist, dann können wir loslegen.
Ja, ergibt ja auch Sinn, dass man sich so ein Proof of Concept erarbeitet. Dann hat man ja auch so einen richtigen schönen Leitfaden, den man für seine Mitarbeiter erstellen kann. Und dann kann das eben jemand, wie du sagst, auch abnehmen oder unterstützen. Weil sonst ist es ja einfach so ins Blaue geschossen. Und ich denke mal, dass das ja auch Sinn ergibt, das dann so von dir zu machen. Ne? Gilt ja für meine Seite genauso. Ne?
Auf jeden Fall. Und es ist halt einfach so, dass unsere Kundengruppe kein typisches Unternehmen ist, ja, das einfach angerufen werden kann, dann hört dir jemand zu, sondern es ist, eine Hochschule ist was ganz Spezielles. Ja. Und die stellen ganz spezielle Fragen, die natürlich auch berechtigt sind. Und die muss man sammeln, die muss man beantworten können, die wiederholen sich natürlich irgendwann immer wieder. Und das dann, den Punkt muss ich kommen, dass ich quasi jede Frage schon mal gehört habe.
Klar.
Und dann kann ich quasi mit jemandem extern sagen, zusammenarbeiten und sagen, pass auf, so und so geht's. Ja? Ja. Genau, das ist jetzt auch, glaube ich, meine große Aufgabe für 2023, das auf jeden Fall mal festzulegen.
Super, super. Mhm. Ja, ihr seht, auch da wieder viel im Schwung. Und so wie du eben gesagt hast, muss man dranbleiben, muss man geduldig sein. So dürft ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch dranbleiben und geduldig sein, denn wir halten euch ja immer wieder auf dem Laufenden.
Ja, eine Sache wollte ich noch sagen. Ich habe auf LinkedIn gesehen, dass ein Startup einen Post abgesetzt hat, ist jetzt ungefähr so alt wie wir. Die geben auf. Hm. Ich will jetzt auch nicht sagen, welches Startup, aber ich habe die so ein bisschen verfolgt, weil die auch so ähnlich sind wie wir. Zwei Gründerinnen, ein Gründer. Mhm. Coole Idee eigentlich, auch ganz cool umgesetzt, aber anscheinend nicht lukrativ genug vielleicht, ne? Beziehungsweise kam einfach nicht schnell genug voran. Ich weiß es nicht. Hat auf jeden Fall, der Gründer hat einen super schönen Post gemacht, wo er erklärt hat, warum und dass es ihm auch wehtut, aber es ihn auch erleichtert, weil dieses Hoch und Tief und Auf und Ab als Gründer ihn sehr belastet hat. Mhm. Und der erste Satz war, ich muss jetzt diesen Post machen, von dem jeder Gründer hofft, dass er ihn nie machen muss.
Hm, ja, klar.
Und das hat mich schon auch wieder so ein bisschen wachgerüttelt, so hey, nichts ist selbstverständlich. Mhm. Ich bin dankbar, dass wir das überhaupt hier machen dürfen. Ich bin dankbar für unsere Investoren, die uns unterstützen, unsere Partner, die uns unterstützen. Wir arbeiten hart daran, natürlich, und wir tun alles dafür, dass das klappt. Aber das ist nicht selbstverständlich, ne? Dass wir hier so toll was aufbauen dürfen. Und deswegen, also solche Sachen öffnen einem immer mal wieder die Augen. Das heißt, jeder, der da gerade draußen ist und an etwas arbeitet, finde ich großartig, macht weiter, egal wie es ausgeht. Ja, lieber was kreieren, als nichts zu kreieren.
Absolut.
Was ist passiert?
Ja, es ist wieder einiges passiert die letzten zwei Wochen. Wir fangen wieder mit unserem Standardthema an. Zu Beginn Krieg gegen die Ukraine. Saudi-Arabien möchte nun eine aktivere Rolle im Weltgeschehen einnehmen und plant ein Gipfeltreffen zum Thema Krieg. Ist das etwa eine Annäherung an die USA? Könnte man munkeln? Man weiß es nicht. Auf jeden Fall will Saudi-Arabien nicht nur im Weltfußball, sondern auch im Weltgeschehen eine wichtigere Rolle einnehmen. Medienberichten zufolge soll es in der Nähe der Krimbrücke mehrere Explosionen gegeben haben. Das ist ja weiterhin sehr stark umkämpftes Gebiet. Mhm. Es gab ja auch schon mal eine Explosion auf der Krimbrücke und bin mal gespannt, wie das da ausgeht. Aber mittlerweile ist die Krim ja russisches Gebiet. Ja. Und ich glaube, Selenskyj hatte mal gesagt, dass sie die Krim zurückhaben wollen. Mhm. Na, also, dass es wieder auf den Ursprung zurückgehen soll. Da bin ich mal gespannt, wie erfolgreich das wird. Der ukrainische Geheimdienst hat ein russisches Schiff mittels Seedrohnen attackiert. Ich finde auch das Wort Seedrohnen einfach hart. Also krass, ja, dass da einfach dann unbemannte Flugzeuge übers Wasser fliegen und Schiffe bombardieren. Und während die Bundesregierung weiter militärisches Gerät liefert, hat Russland mittlerweile die Rüstungsausgaben verdoppelt. Russland rüstet auf. Also von Schwäche, glaube ich, ist da wenig zu sehen. Habe ich übrigens neulich auch einen Podcast gesehen aus Amerika, wo ein General gesagt hat, ich weiß nicht, wo die Leute immer die Informationen herhaben, dass irgendwie Ukraine stark ist und Russland so stark schwächelt. Es ist genau das Gegenteil. Man hört halt dies, man hört das. Ne? Immer dieses
schwierig.
Hin und Her. Du weißt im Krieg nie, was richtig ist. Ja. Dass die Ukraine heute noch steht, nach so langer Zeit, ist aber, glaube ich, oder spricht für sich, finde ich.
Absolut.
Aber ich habe da auch gar keine Ahnung. Ne? Ja. Ich sehe nur jeden Tag diese schrecklichen Bilder und hoffe, dass es bald aufhört.
Das hoffen wir alle, ja. Dann ein schönes Thema, von dem ich gedacht habe, das könnte dich interessieren, beziehungsweise ich weiß ja, dass das etwas ist, das dich interessiert. Wir reden ja hier vom Weltall. Und vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, in der USA, da ist letzte Woche aber richtig was durch die News gegangen. Denn der Ex-Luftwaffenoffizier David Grush hat in einer öffentlichen Anhörung unter Eid ausgesagt, dass die US-Regierung UFOs geborgen und untersucht hätte. Sehr spannend, das wurde ja immer quasi so ein bisschen, ich sag mal, als Verschwörungstheorie gemunkelt, Area 51 etc., ne, dass da UFO-Teile sind. Das Verteidigungsministerium wies dies natürlich scharf zurück, da es einfach keine Beweise dafür gibt. Also es ist einfach eine Aussage dieses Ex-Luftwaffenoffiziers, der wohl angeblich mit anderen Leuten darüber geredet hätte und Informationen aus erster Hand hätte, aber es viel hätte, hätte, Fahrradkette natürlich. In dieser Anhörung waren die Senatoren eigentlich weniger vom Inhalt der Verhandlung schockiert, also weniger davon, dass er quasi plädiert, es gäbe Aliens oder zumindest Infos dazu, sondern dass es eine mögliche, also möglicherweise sie nicht wirklich über entsprechende Programme informiert zu sein scheinen. Ne? Also weil normalerweise müssen ja Senatoren über alle Geheimprogramme etc. informiert werden und jetzt angeblich, ja, wussten sie ja von dem Programm nichts. Finde ich auch sehr spannend. Im Zuge dessen, das hattest du mir lustigerweise die Tage geschickt, in Deutschland wurde eine Umfrage gemacht. In Deutschland glauben nämlich 55% aller Befragten nicht daran, dass das Pentagon außerirdische Flugobjekte geborgen hat. Was aber wiederum bedeutet, dass 45% daran glauben. Was ich sehr verrückt finde.
Ja, ja, also wenn das so wäre, dann, also erstmal habe ich mir gedacht, warum ist das nicht überall? Warum spricht nicht jeder Hinz und Kunz, jede Nachrichtensendung über diese News? Das kann ja, also weißt du, da merkst du ja schon, okay, es kann nicht stimmen. Ja. Weil wenn du außerirdische Flugobjekte oder sogar Aliens, ja, findest oder Spuren dafür findest, dann ist das das größte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Ja, weil dann wissen wir sind nicht allein. So, und das ist so riesig, da wartet ja jeder drauf, ja, diese Nachrichten zu erfahren. Ich hoffe
aber sehr, die Lügenpresse unterdrückt das doch, Paula.
Vor allem diese Anhörung, wenn du die mal anguckst, da werden die gefragt, wurden biologische Objekte, ja, also Wesen geborgen, die nicht menschlich sind. Und dann sagen die ja, unter Eid.
Ja, ja.
So, hä? Ja, dann zeig doch mal. So, ja. Was ist das? So, ja? Und das verstehe ich einfach nicht. Was sollte diese Aktion? Ich verstehe den Hintergrund dafür nicht.
Ich verstehe die Motivation davon auch gar nicht. Also
Naja, also doch, weil ich verstehe die Motivation, weil das wirklich, also für Leute, die so ein bisschen space-verrückt sind wie ich, ist das die größte Frage, die existiert. Weil diese Fragen, wo kommen wir her, was ist, gibt's ein Multiversum, war vor dem Urknall, das können wir alles nicht beantworten. Niemals, ja. Das sind Fragen, die zerfressen dich nachts, da kannst du wirklich nicht aufhören, drüber nachzudenken, aber das wirst du in deinem Leben nie beantwortet bekommen. Aber die Frage, ob wir alleine sind, die kann man womöglich beantworten. Momentan gehen wir davon aus, wir sind allein. Wenigstens in unserer Galaxie.
Ja.
Und 100% in unserem eigenen Sonnensystem. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es da draußen irgendwo Aliens. Wenn wir aber erreicht werden von einem UFO mit Aliens drin, dann ist diese diese Lebensform so unfassbar entwickelt und so viel weiter als wir, weil die ja von so weit weg herkommen mussten, dass es schon wieder gruselig ist, ja, weil die dann wahrscheinlich so eine alte Spezies sind, die so krass weit entwickelt ist.
Ja, aber vor allem würde ihr Schiff nicht einfach abstürzen und nichts passiert,
genau,
und so, weißt du? Also das ist, die müssten ja Übertechnologie haben, deswegen finde ich das immer so lustig, wenn man sich darüber Gedanken
und
macht.
Und unsere Weltraumforscher, die scannen den Himmel nach sowas. Ja. Ja? Also und zwar Tag und Nacht, die würden jeden kleinen Punkt, der sich verändert, würden die merken. Ja. Also wirklich, das ist einfach nur lächerlich und ich weiß auch nicht, warum sich da immer so Leute hinstellen und so aufblasen wollen. Ich verstehe es nicht.
Ja, das meinte ich ja mit der Motivation dahinter, weißt du? Also nicht die Motivation im Gesamten, verstehe ich das auch. Ja. Ich finde das auch sehr spannend. Aber was ist eine Motivation dahinter, sich da hinzusetzen und es am Ende auch nicht beweisen zu können? Also keine Ahnung. Spannend.
Es ist spannend, ja. Viele halten sie für übermenschlich. Sie ist aber ein ganz normaler Mensch, meines Wissensstands nach. Im letzten Podcast haben wir bereits über die Marktmacht von Taylor Swift gesprochen. Es gab ein Konzert in Seattle und die Menschen haben so Randale gemacht, dass es erdbebenähnliche Erschütterungen gab. Also es wurden einfach erdbebenähnliche Bewegung gemessen, weil die Stadt so eskaliert ist wegen diesem Taylor Swift-Konzert. Es ist unfassbar. Ja? Ja. Also was muss da passieren? Richtig krass. Die Seismologin Jackie Kaplan-Auerbach verglich das Konzert mit einem Footballspiel in 2011, wo nach einem Touchdown ebenfalls so heftig gefeiert wurde.
Musstet ihr mal reinsehen, das gibt's ja gar nicht. Also,
krank, oder? Ja. Der amerikanische Fernsehsender CNN berichtete, dass der gemessene Ausschlag einem Erdbeben der Stärke 2,3 entsprach. Das ist schon krass.
Ja. Ne?
Also nicht nur den Markt erschüttert sie, sondern buchstäblich die ganze Welt.
Ja, was die Welt auch so ein bisschen erschüttert hat, war kurz nach unserer letzten Aufnahme bereits passiert, nämlich dass das Militär in Niger die Regierung geputscht hat. Wir hatten ja noch scherzeshalber gesagt, ja, wir nehmen ja so früh auf, hoffentlich passiert nicht allzu viel Großes. Und ich glaube, 2-3 Tage später, ich glaube sogar noch vor Veröffentlichung, kam dann diese News. Das Militär in Niger hat seit der Unabhängigkeit des Landes im Jahr 1960 immer mal wieder brachial in die Politik eingegriffen. Ich glaube, es war insgesamt jetzt 4 oder 5 Militärputsche bereit, also verrückt. General Tiani hat die Revolte offiziell damit begründet, dass man sich in einer verschlechterten Sicherheitslage befindet und die Regierungsführung natürlich sehr schlecht sei. Ja, also so typisches Sprech, wenn geputscht wird. Was spannend ist, ist, dass in Niger selbst etwa 26 Millionen Menschen leben und das Land halt auch wirklich zu den ärmsten Ländern der Welt gehört. Es ist das Land mit der jüngsten Population auch, also von daher auch sehr prekär. Und das Spannende ist jetzt, dass um das Land herum die westafrikanischen Staaten sich jetzt auf ein bewaffnetes Eingreifen gegen die neuen Militärmachthaber im Niger vorbereiten, weil sie natürlich auch fürchten, dass das eskalieren kann und natürlich dann auch Auswirkungen auf die ganze Welt hat. Und das finde ich einfach so erschreckend, weil wir jetzt, ich glaube, in den letzten 10 Folgen, weiß ich nicht, jede zweite Folge irgendeinen Militärputsch hatten.
Ja, also, vor allem in Afrika, ne?
Ja, es ist verrückt.
Also erst Sudan, Niger, unglaublich.
Ja, also
das sieht nicht gut aus.
Nee, absolut nicht.
Ja, was auch nicht gut aussieht, ist die Situation von Alexei Nawalny. Ein russisches Gericht hat nämlich den inhaftierten Kreml-Kritiker zu 19 weiteren Jahren Lagerhaft im besonderen Regime verurteilt. Das ist wohl die härteste Haftform, die es in Russland gibt. Das Urteil gegen Nawalny erfolgte nach einem Geheimprozess, also unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Natürlich.
Große öffentliche oder mediale Aufmerksamkeit bekam das Urteil in Russland tatsächlich nicht. Hm. Ja, also natürlich nicht. Da werden auch in den Staatsmedien jetzt nicht irgendwie groß drüber berichtet oder dass das irgendwie falsch wäre. Hm. Ja. Klar. Nawalny kann zwar Berufung einlegen, die Aussichten auf Korrektur sind allerdings extrem gering. Also kann man sich ja vorstellen, dass das nichts bringt. Ne? Jetzt stell dir mal vor, das habe ich mir nicht gedacht, als ich das gelesen hatte. Der sitzt jetzt irgendwo momentan in Haft und wird vielleicht jetzt schon oder ist schon in diesem Lager, ne, und muss da auch hart arbeiten, ne, und weiß, das muss der jetzt 19 weitere Jahre machen, vielleicht sogar noch länger. Dann frage ich mich, ob er insgeheim denkt, 19 Jahre macht es der Putin eh nicht mehr, dann bin ich raus. Oder er denkt sich, was soll das hier alles noch? Weißt du, ich meine, also ja, was fühlst du jetzt in dem Moment? Was machst du da? Das ist so
was der Mann auch schon so durchgemacht hat, ne? Nach dem so Anschlag krank auf ihn und so. Also das ist, es ist auch.
Aber jetzt stell dir mal vor, Putin fällt und er kommt frei und wird dann so im Mandela-Style Präsident. Und also das wäre ja die krasseste Geschichte.
Wenn so wirklich die Opposition das übernehmen würde, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Aber ich bin ja auch immer noch der Meinung, beziehungsweise hab ja so ein bisschen die Befürchtung, dass sollte Putin fallen, nicht zwingend eine bessere Person das Amt übernehmen wird.
Das kann sein, natürlich. Das ist natürlich dann immer noch die Hürde, die er nehmen muss.
Ja.
Und also Putin sieht ja auch nicht aus, dass er fällt. Also momentan so. Dementsprechend ist das natürlich alles in weiter Ferne, aber ich weiß halt nicht, inwiefern er sich mental
darauf vorbereitet.
Ja, und mental stärkt. Also er muss ja unglaublich stark sein.
Absolut.
Ein krasser Typ, wirklich krass.
Verrückt. Ja, wenn nicht so krass ist, zumindest nach aktuellen Umfragen, ist die CDU und ihr Vorsitzender Friedrich Merz. Irgendwie müssen wir auch in letzter Zeit immer mal wieder über CDU, CSU quatschen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, vor 2 Wochen war das ZDF-Sommerinterview und in dem patzte Friedrich Merz mit einer Aussage zur Zusammenarbeit mit der AfD. Da ging es so ein bisschen darum, dass er versucht hat zu sagen, naja, auf kommunaler Ebene muss man immer so ein bisschen aufpassen, da ist das mit den Parteikonstrukten auch schwierig. Ne? Am Ende will man ja versuchen, das Beste für die Stadt oder die Kommune rauszuholen, ne? Dass man sich da nicht so richtig abgrenzen kann von. Ja, nachdem diese Aussage dann öffentlich und auch parteiintern tatsächlich für Furore sorgte, ruderte er einen Tag später via Twitter zurück und sagte, dass das natürlich nicht so gemeint war, dass man natürlich absolut nicht mit der AfD zusammenarbeiten kann, etc. pp. Mhm. Und was spannend ist, fast so schnell wie die innerparteiliche Empörung gekommen war, so schnell war sie dann auch wieder beendet, weil man hört jetzt auch wieder nichts davon. Ne? Keine Interviews, kein nix, dann ist wieder Ruhe. Ne? Man empört sich so für 2 Tage, dann ist Ruhe. Aber was man jetzt sehen kann, deswegen meinte ich, kommt nicht so gut an, im aktuellen ARD-Deutschland-Trend wissen nur 33% der Deutschen, wofür genau die CDU stehe. Also so ein bisschen Identitätskrise. Und aus diesem Grund soll ja auch der neu gewählte CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann das konservative Profil schärfen. Vorher war es ja Mario Chaya, glaube ich, heißt er. Mhm. Ist er eher so ein bisschen sozialkonservativ. Hier haben wir wirklich konservativ, um einfach so ein bisschen zu sagen, hey, das ist unser Profil. Na, Leute, dafür steht die CDU. Und da bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten 2 Jahren entwickelt, ob sie sich da besser positionieren können. Ne? Mhm.
Ja, krass. Also in Deutschland ist politisch auch einiges los momentan. Mhm. Ist auf jeden Fall spannend, da jetzt mal hinzuhören, auch vor allem bei den Sommerinterviews. Du hast mir auch schon ein paar spannende geschickt.
Ja.
Kommen wir zu den Wirtschaftsnews. Die haben wir natürlich auch wieder für euch zusammengefasst. Yay. Die große Meldung natürlich war das Thema Twitter. Mhm. Twitter heißt jetzt nicht mehr Twitter, sondern es heißt X. Das berühmte Logo wurde ebenfalls ersetzt. Also es gibt jetzt nicht mehr diesen blauen Vogel, sondern es wurde ein weißes X auf einem schwarzen Hintergrund präsentiert. Mhm. Hintergrund ist natürlich, dass Elon Musk die, ich glaube, 15 Jahre alte Marke nun rebranden möchte und neu gestalten will. Die deutsche Industrie hat im Juni das stärkste Auftragswachstum seit 3 Jahren.
Sehr gut.
Gute Nachrichten für uns. Mhm. Auch im Juli kam die Deutsche Bahn pünktlich zu spät. Nur 64% aller Fernzüge waren pünktlich. Das ist traurig. Die europäische Bankenaufsicht will die Kundenrechte im Online-Banking stärken. Finde ich gut. Ich hatte extreme Probleme in den letzten Wochen mit meinem Online-Banking. Oh. Mach mal hin, europäische Bankenaufsicht. Nach der Einschätzung der Europäischen Zentralbank scheint die Kerninflation nun zu sinken, Gott sei Dank. Rekordprofite für die Lufthansa. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn, also bereinigtes EBIT, soll mindestens 2,6 Milliarden Euro erreichen in 2023. Puh. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Der CEO meinte tatsächlich, dass die Firma in den letzten oder in den Monaten in 2023 1000 Neuanstellungen hatte.
Wow.
Jeden Monat. Ja, also für Lufthansa geht es steil bergauf. Die heben ab. So, das waren die Ereignisse der letzten 2 Wochen. Weltgeschehen und aus der Wirtschaft. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und werden alles weiter beobachten. Und nun kommen wir zu unserer letzten und minus Lieblingskategorie, die da heißt:
Was treibt euch um?
Ja, Paula, du hast das ja auch schon gerade wunderschön angeteasert. Es ist meine absolute Lieblingskategorie. Seit 34 Folgen wissen das auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich es immer wieder aufs Butterbrot schmiere. Aus diesem Grund frage ich natürlich auch dich, wie immer, die du gerade so interessiert schaust, was treibt dich denn gerade so um?
Ja, ein bisschen ein sentimentales Thema, was mich tatsächlich irgendwie so ein bisschen die letzten Tage beschäftigt hat, immer wieder. Mhm. Und zwar geht es darum, dass wir Menschen erstmal abstempeln, ja? Und zwar, wenn wir irgendwas gehört haben, wenn wir irgendwas gesehen haben, wie die Leute auftreten. Ich habe ein konkretes Beispiel mitgebracht. Mhm. Und zwar geht es um den amtierenden US-Präsidenten Joe Biden, der ja irgendwie so ein bisschen senil rüberkommt, ne? Der auch immer so ein bisschen alt auch wirkt und müde wirkt etc. Und man sich immer fragt, kann denn dieser Mann nochmal antreten und wiedergewählt werden? Und ich habe mich mal ein bisschen mit seiner Geschichte beschäftigt.
Ja.
Und man muss sich mal vorstellen, was dieser Mann in seinem Leben schon alles erlebt hat. Ja. Und das will ich auch nur ganz kurz jetzt anschneiden. Der hat seine Tochter Naomi und seine Frau Nailia, heißt sie, glaube ich, verloren bei einem Autounfall. Mhm. Seine beiden Söhne haben überlebt damals. Er hat also quasi auf einen Schlag Frau und Tochter verloren. Mhm. Ich als Mutter kann da extrem nachvollziehen, was man da fühlen muss in dem Moment. Mhm. Er hat selber da gesagt, das Einzige, was ihn da wirklich auch stark gemacht hat und animiert hat, weiterzumachen, waren seine beiden Söhne.
Klar.
Und später allerdings, 2015, starb auch noch sein Sohn an einem Hirntumor. Mhm. Der hat 2 Kinder verloren. Der hat seine Frau verloren und hat es trotzdem geschafft, weiterzumachen.
Mhm.
Und sein Sohn, der damals im Sterben lag, hat ihm gesagt, pass auf, Papa, du musst mir versprechen, dass du weitermachen musst. Du darfst alles, für was du gearbeitet hast, nicht einfach jetzt hinwerfen und aufgeben, wegen diesen ganzen schlimmen Dingen, die du erlebt hast.
Ja.
Und das hat mich so berührt, weil wir auf Menschen gucken, ohne die Geschichte dahinter zu kennen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja, klar.
Also wir sind noch junge Menschen. Wir haben, toi, 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 noch nichts ganz, ganz Schreckliches so erlebt.
Ja.
Wir kennen Menschen in unserem Alter, die sowas Schreckliches erlebt haben, muss man auch sagen.
Klar.
Und ich finde, das verändert Menschen, das verändert den Charakter und macht die Menschen zu dem, was sie sind.
Ja.
Und deswegen versuche ich auch immer an Menschen ranzutreten, ohne vorher zu verurteilen. Ja, also klar, wenn sie dich jetzt irgendwie beschimpfen, schlecht behandeln, nicht respektieren, schlimme
klar.
Meinungen haben, kann man das kritisieren. Aber du weißt niemals, was dahinter steckt. Du weißt nicht, warum ein Mensch diese Meinung vertritt, die er vertritt.
Ja.
Weil es muss irgendwas vorher vorgefallen sein. Ja?
Klar.
Jemand, der ein totaler Verfechter von Waffen zum Beispiel ist und immer gesagt hat, Waffen gehören zum Grundrecht der USA dazu, Second Amendment, und verliert dann seine Familie durch ein Shooting, ja, durch irgendeinen Amoklauf. Der ist danach Anti-Waffen und niemals sollte jemand eine Waffe haben. Und tritt dann auf und diskutiert und macht und tut und alle verurteilen ihn und sagen, du greifst unsere Verfassung an. Ja, aber warum? Was ist ihm denn passiert? Ja, und das finde ich immer so, war auch übrigens jetzt ein Beispiel aus den USA, das einer mal im Podcast erzählt hat.
Mhm.
Ich finde immer, man muss einfach aufpassen und das hat mich wirklich auch beschäftigt, die Menschen zu schnell irgendwo abzustempeln. Klar ist ein Joe Biden jetzt nicht der fitteste Kerl auf Erden und das kann man auch ansprechen, aber mental, finde ich, ist der einer der stärksten, den es gibt, wenn du diese Geschichte
basierend kennst. Basierend auf der, ja klar.
Na? So, und die musst du aber kennen, um verstehen zu können, was der Kerl durchgemacht hat und dass ihn wahrscheinlich Kleinigkeiten, die wir als großen Skandal verpuppen, überhaupt nicht interessieren.
Mhm. Ja, klar.
Irgendwie finde ich das beruhigend, weißt du? Weil wir alle unsere Päckchen tragen und manche größere, manche kleinere. Ich finde, man sollte erstmal offen gegenüber den Menschen sein.
Ja, ich finde, das ist eine generell gute Einstellung. Ich meine, klar, man kann sich nicht frei machen von Vorurteilen, die man hat, basierend auf XYZ. Ne? Das ist halt einfach auch Teil des Lebens. Und das ist natürlich auch immer wieder, wie du sagst, auch so ein bisschen abhängig davon, wen schaust du dir an, ne? Was ist seine Rolle, was ist seine Position? Ne? Er jetzt in dem Fall, Joe Biden als Präsident der USA, ist natürlich in einem ganz anderen Rampenlicht, man erwartet ganz andere Sachen von ihm, ne? Man schaut dann halt auch ganz anders drauf, aber das geht einem ja jeden Tag so, ne? Du setzt dich in die U-Bahn und da sitzt einer gegenüber und keine Ahnung.
Selbstverständlich.
Ne?
Und man muss auch verurteilen, was da vor sich geht und es wird ja auch ganz schlimme Korruptionsvorwürfe gegen ihn und auch seinen Sohn gestellt und sowas und das wäre natürlich absolut nicht in Ordnung. Ich weiß da nicht viel drüber und ich weiß auch nicht, ob das stimmt, aber das geht natürlich dann nicht, aber diese Situation musst du dir vorstellen.
Ja, ja, natürlich.
Du erlebst diese Dinge in deinem Leben und schaffst es dann,
trotzdem
Präsident
so
zu werden.
Absolut.
Was geht denn ab? Und das finde ich so abgefahren, weil es viele Menschen, die allermeisten wahrscheinlich in den Ruin treiben würde und zum Alkoholiker oder stark depressiven Menschen machen würde.
Absolut.
Weißt du, wie ich meine?
Absolut.
Und das muss man irgendwo auch wertschätzen. Alles
Absolut.
Andere beiseite und alles Negative muss man kritisieren und darf auch nicht so stehen bleiben. Aber das muss man wertschätzen, finde ich schon.
Man muss ja auch Personen von Amt trennen oder Personen von Job trennen. Ne? Das
richtig.
Das sind ja
richtig.
Zwei verschiedene Paar Schuhe. Absolut, absolut.
Ja.
Sehr spannend.
Ja, das hat mich irgendwie ziemlich angefasst auch die letzten Tage.
Schön.
Und weil ich jetzt so ein bisschen sentimental mal wieder wurde, hoffe ich, dass du die Hörerinnen und Hörer jetzt wieder so ein bisschen zum Lächeln bringst. Mino, was treibt dich denn um?
Ich hoffe doch, dass ich sie ein bisschen zum Schmunzeln bringen kann oder zum Outrage, wie man so schön sagt. Ich, wie du weißt, bin ja Hobby-Sozialpsychologe und befasse mich mit dem soziokulturellen Veränderungen in unserer Gesellschaft und der Gesellschaft, der menschlichen Gesellschaft im Allgemeinen. Und wir haben es ja immer
Tag
mal wieder.
Und Nacht.
Ja, tatsächlich. Ne? Und wir haben es ja auch immer mal wieder jetzt hier im Podcast gehabt über alle möglichen, ich sag mal, eher moderneren Entwicklungen wie Transgender etc. Und ich bin jetzt tatsächlich auf etwas ganz Tolles Neues gestoßen, gestern Morgen. Und das fand ich so spannend und amüsierend und irgendwie auch skurril, dass ich mir dachte, das spreche ich mal an. Und zwar, ich möchte das so anfangen, dass ich dich jetzt eine sehr provokante Frage frage, nämlich, Paula, bist du der Meinung, dass es bei uns in der Rasse, in Anführungszeichen, des Menschen, also Homo, ja, dass es da verschiedene Ethnien gibt? Ja oder nein?
Ja.
Sehr gut. Würde man ja so denken, ne, wenn man jetzt, ich sag mal, auch mit Werten etc. aufgewachsen ist, wie wir halt jetzt aufgewachsen sind. Das wird aber jetzt massivst angezweifelt. Denn wusstest du, dass es jetzt auch transracial gibt?
Nein.
Was ist transracial? Das fand ich ganz spannend. Transracial bedeutet, dass du sagst, okay, ich bin nicht mehr, keine Ahnung, kaukasisch, in Anführungszeichen, hellhäutig, sondern ich fühle mich halt einfach, als wäre ich schwarz. Und dann muss man das auch so akzeptieren. Ich sag, ich sehe zwar dann nicht so aus, aber ich fühle mich so. Und da gibt es tatsächlich auf TikTok und auf YouTube und so richtig viele Videos dazu, die man benutzt, um sich quasi mental da rein zu versetzen. Also das sind so 10-minütige Videos, wo man quasi so verstärkend eingeprägt bekommt, okay, ne, du bist schwarz, weil das und das und das. Und Leute schwören darauf, dass nachdem sie das 10 Minuten angeguckt haben, dass sie auf jeden Fall schon ein bisschen dunkler geworden sind und so. Oder ich bin asiatisch, fühle mich asiatisch, bin zwar Deutscher, aber ich bin auf jeden Fall, ne, keine Ahnung, Chinese. Das war das Beispiel damals von dem Video gewesen. Und fängt dann an, ne, ich rede nur Chinesisch, ich schaue nur Sachen auf Chinesisch, ich höre nur Sachen auf Chinesisch, ich schaue mir diese Videos an, um dann entsprechend geprägt zu werden, in Anführungszeichen. Und dann kriege ich natürlich auch die Augenform so. Und also richtig abstrus. Was sagst du dazu?
Ja, es ist, also ich finde das genauso bescheuert wie Rassismus. Ja, ja, also wie zum Beispiel eine andere Ethnie schlechter zu machen. Wir sind alle die gleiche Spezies, alle. Ja. Wir hatten alle unseren Ursprung in Afrika, haben angefangen zu wandern und durch die Wetter- und Klimagegebenheiten haben sich unsere Körper verändert. Ja. Wir sind aber immer noch der Homo sapien.
Exakt.
So, und alle, ja. Und der eine ist dunkelhäutiger, weil da halt viel mehr Sonne gab und der andere hat so ein bisschen ovale Augen bekommen, weil es da Wettergegebenheiten und Sandstürme etc. gab. Ja, fertig. Ja, und dann muss man sich auch nicht jetzt irgendwie denken, ich fühle mich aber so und so. Du bist ein Mensch.
Ja.
Und das bist du und das ist der andere auch.
Ja.
So. Also ich finde, das ist halt wieder eine Form von viel zu übertrieben.
Absolut.
Viel zu sehr, ich identifiziere mich als und mache dies und mache das, okay. Weißt du, wenn für mir jemand kommt und sagt, ich möchte so und so genannt werden, ich nenne den so. Ich habe da gar kein Problem mit. Wenn mir jemand sagt, ich bin aber schwarz, okay, darfst du sein. Aber versuch mich nicht dazu darüber aufzuklären, dass es so generell so richtig ist, beziehungsweise ich für mich vielleicht auch so fühlen muss.
Ja.
Weißt du, ich meine, also ja, jeder soll doch das sagen, was er sagen will. Hat jeder das Recht zu, Gott sei Dank, bei uns hier zumindest. Jeder kann das Leben leben, das er leben will. Jeder kann denjenigen lieben, den er lieben will. Da überhaupt nichts dran auszusetzen. Wunderbar, wunderschön. Aber dieses Ganze, ich bin jetzt das und das und identifiziere mich als das und das, das driftet ab.
Es driftet massiv ab. Vor allem, dass das Lustige daran ist, dass aus der Transgender-Community jetzt voll die Vorwürfe zu den Transracials kommt, dass das doch alles nur Humbug sei und sich ausgedacht sei. Und das, finde ich, ist an sich eine sehr spannende Diskussion, die so ein bisschen die Abgründe dieser Seiten irgendwie aufzeigt. Ne? Also, ja, also.
Also, was heißt krank? Also, natürlich ist es nicht krank, sondern es ist halt, ich weiß nicht, ob das wirklich einfach nur Aufmerksamkeits-Gier oder geil ist, weißt du? Also so, ich muss mich jetzt auch als was Besonderes darstellen.
Ja, viele, ich weiß es nicht. Ich glaube einfach, viele dieser Leute haben tatsächlich einfach
Wenn du die Kultur geil findest, wenn du die chinesische Kultur toll findest und sagst, ich wäre gern Chinese, dann geh nach China, leb da, krieg die Staatsbürgerschaft und du bist Chinese.
Ja.
Wunderbar. Und so wie auch du hierher kommen kannst und Deutscher werden kannst, wenn dir die Kultur gefällt, wenn du die Sprache gut findest.
Genau,
wenn du, weißt du, ich meine? Ja. Wunderbar. Ist doch wunderschön. Wir sollten uns auch vermischen. Sehe ich auch so. Da entstehen die schönsten Menschen, wenn du dich vermischst. So. Trotzdem ist dieses dann, ich fühle mich aber so und ich werde jetzt dunkler oder meine Augen werden ovaler oder Was zur Hölle?
Also es ist verrückt. Ich muss ja echt,
es gibt ja auch die Disabled Feeling.
Ja, kennst du das? Ja, ja.
Dass du dich nicht als gesunder Mensch fühlst, sondern ja, du fühlst dich eigentlich so, als hättest du keinen Arm mehr und lässt dir ja, den Arm abnehmen und so. Das gibt's ja auch.
Es ist, wir sind einfach an einem Punkt angekommen, bei dem ich einfach nicht mehr.
Aber Mino, das ist eine Minderheit.
Ja, natürlich.
Das ist eine starke Minderheit.
Eine laute Minderheit,
ist, ja. Die ist, ja, aber die ist sehr laut und die allermeisten Menschen denken sich, komm, lass gut sein.
Ja.
Weißt du, ich meine? Und das ist auch so. Die allermeisten Menschen denken so. Deswegen, ich glaube, dass wir uns keine großen Sorgen machen müssen. Sollen die Leute leben, wie sie leben möchten? Sollen sie sich so fühlen, wie sie sich fühlen?
Ja.
Und wir leben einfach unser Leben weiter und gut ist. Und
ich alle in Frieden, bitte. Ich gehe sowieso davon aus, dass das quasi, also, so blöd es klingt, Modetrends sind, in Anführungszeichen, dass jetzt einfach so eine Zeitsache ist. Und mal sehen, wie das in 5 bis 10 Jahren aussieht.
Ja, entweder es erreicht halt noch einen krassen Peak, wo dann wirklich alles eskaliert.
Ja.
Oder es schwächt halt wieder ab und irgendwann ist es auch wieder, keine Ahnung. Also, weißt du, was ist denn heutzutage noch normal? Was definieren wir als normal?
Ja.
Viele sagen, normal ist Frau und Mann.
Mhm.
Viele sagen, normal ist mehrere Gender.
Klar.
Viele sagen, normal ist auch Homosexualität. Ja,
ja, klar.
Alles normal, wie Menschen sich halt fühlen. Alle sollen so leben, wie sie wollen. Ja,
wie sie wollen. Genau.
Genau.
Leben und leben lassen.
Richtig. Und es gibt aber halt so ein paar Ideen. Oder, weißt du, also auch sowas wie, es gibt jetzt plötzlich UFOs. Auch sowas. Auch komisch. Und deswegen, ich fühle mich jetzt als Chinese, weil ich habe jetzt irgendwie ovale Augen bekommen. Auch komisch. Wenn du dich als Chinese fühlst und dich da unter zu der Kultur und zu dem Land hingezogen fühlst, wunderschön, geh da hin, leb da und sei glücklich.
Ja.
Schick mir eine Postkarte und ich komme dich besuchen, wirklich. Finde ich super interessant, aber sowas zu behaupten ist halt nicht cool.
Komm, ja, also. Ja. Ja, es eskaliert so an manchen Stellen so ein bisschen und deswegen, ich finde das immer wieder spannend und auch amüsierend, mal auch darüber zu reden und vielleicht hat das ja der eine oder andere Zuhörer noch gar nicht gehört und jetzt haben wir sie aufgeklärt.
Eine kurze Sache wollte ich dir noch erzählen. Und zwar hatte ich ein Vertriebsgespräch mit einer jungen, sehr modernen Online-Chefin, also Online-Marketing-Chefin, die extrem krass gegendert hat. Also wirklich in jedem Satz, ja. Und zwar in einem Satz mehrere zu gendernde Begriffe, wo du dann wirklich einfach nicht mehr auf den Inhalt achtest, sondern nur noch innen hörst.
Mhm.
Und das soll man ja machen, wenn man das möchte, ja. Manche möchten gendern, manche möchten nicht gendern. Okay, ich kann das gar nicht so. Ich vergesse das. Also ich habe auch heute wieder im Podcast, glaube ich, mehrfach generische Maskulin verwendet, genau. Und obwohl ich das gar nicht, also ich will da niemanden mit angreifen, ja, ich kann es nur noch nicht so gut. Ich kann das noch nicht so mit PartnerInnen und Partner, so. Wenn, dann spreche ich es nämlich aus. Bewerberinnen und Bewerber.
Ja.
Ich kann nicht BewerberInnen sagen. So, das ist in meinem Sprachreflex gar nicht so drin.
Ja,
aber bei ihr war das extrem drin und sie hat das super gut gekonnt und hat das auch krass durchgezogen und ich habe versucht, mich auch anzupassen, um ihr auch respektvoll gegenüberzutreten, ja, also wenn ich das nämlich gar nicht machen würde, das würde ihr, glaube ich, nicht so gefallen, ja, also einfach aus Respekt habe ich das dann mitgemacht. Das finde ich aber auch in Ordnung, wenn jemand so krass darauf besteht, dann, beziehungsweise das von sich aus macht, sie sagt mir ja nicht bitte Gender, sondern sie macht es einfach von sich aus. Okay, dann ist dir das wichtig und dann würde ich das jetzt in diesen 5-10 Minuten, mit in denen wir da sprechen, könnte ich das durchziehen, ja? Und versuche darauf zu achten. Aber ich merke dann, ich achte da mehr dann auf das, als auch überhaupt auf den Inhalt. Verstehst du, was ich meine?
Klar, klar.
Weil ich mich so konzentrieren muss. Und das tut mir auch leid, aber es ist wirklich
Trägt nicht zum einfachen Verständnis der Sprache bei, sagen wir mal so.
Nee, oder? Gar nicht, leider gar nicht. Nee, ja. Und mir gefällt das auch leider nicht. Also nee, ich kann nicht da nicht sagen, ich finde das gut, aber ich respektiere die Leute, die das machen
möchten. Ja, soll jeder machen, wie er möchte. Absolut.
Ja, genau.
Absolut. Ja,
gut.
Sind wir fertig, würde ich sagen.
Das war noch eine interessante Folge. Ja,
absolut.
Auf jeden Fall.
Absolut, absolut. Ja, ihr wisst ja Bescheid, meine Lieben. Wie immer, like, share, fave und subscribe. Wenn ihr gerne irgendwelche Anmerkungen, Fragen, wütende Hörerbriefe schicken möchtet, dann dürft ihr das gerne jederzeit machen. Wir freuen uns ja über jedwede Information und Nachricht von euch. Und ich würde sagen, bleibt gespannt. In 2 Wochen hört ihr wieder von uns. Hoffentlich dann mit wieder schön vielen Infos auch aus unserer Firma. Und dir Paula, ganz, ganz lieben Dank für diese wundervolle Stunde, die wir wieder miteinander gequatscht haben. Es war mir wie immer eine Freude.
Ich danke dir. Die Freude ist ganz meinerseits. Bis in 2 Wochen, Leute.
Macht's gut.
Tschüss.